Was hat Jesus ihm Gutes getan? Er hat ihn von seiner Blindheit geheilt. Er konnte wieder sehen. Und was heute sein wird, das kann man so nicht erschließen, erstmal aus diesem Bild, aber wir kommen gleich dazu. Denn dazu habe ich eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, aus dem Kapitel 17, eben zu diesem Thema. Jesus reinigt und heilt. Ich lese nach der Einheitsübersetzung. Es geschah auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus zog durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus, Meister, hab doch Erbarmen mit uns! Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu auf das Angesicht und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Da sagte Jesus: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind die 9? Ist denn keine umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh. Dein Glaube hat dich gerettet. Himmlischer Vater, was für eine Geschichte. Was für ein Glück für diesen Mann. Was für ein Glück für alle 10, die du geheilt hast. Herr, was hat aber diese Zahl 10 und überhaupt diese Heilung mit uns zu tun? Das wissen wir nicht so genau. Deshalb bitten wir dich, dass du uns dieses Wort durch deinen Heiligen Geist erschließt. Im Namen Jesu. Amen. Einige Fragen dazu. Das erste haben wir schon beantwortet eigentlich. Heilt und reinigt Jesus auch heute noch? Wir haben nach dem Heilen gefragt. Mit dem Reinigen wäre eine weitere Frage. Zweitens, haben Begegnungen mit Jesus immer Folgen? Und was ist Jesu Hauptanliegen? Worauf hat Gott Recht? Die erste Frage: Heilt und reinigt Jesus auch heute noch? Eines Tages trifft sich also eine Gruppe von 10 Männern. Was hat sie zusammengeführt? Ihr Elend. Es sind Alte, Junge, einer von ihnen war vielleicht Arzt, ein anderer Automechaniker, ein anderer vielleicht ein Putzmann, ein Ausländer, auf jeden Fall eine gemischte Gesellschaft. Aber in einem Punkt sind sie gleich. Alle 10 haben die gleiche Krankheit, den Aussatz. Wer weiß, was Aussatz ist? Lepra. Lepra. Und Aussatz oder Lepra war früher das, was heute ungefähr AIDS ist. Wen das erwischte, er war ein Todeskandidat. Aussatz bedeutet, der Mensch verfault am lebendigen Leibe. Ein Todeskandidat. Solche Menschen galten damals als von Gott Bestrafte. Und deshalb wurden sie in ihrer Gesellschaft damals besonders behandelt. Und mit behandelt meine ich, sie waren ausgeschlossen aus der Gesellschaft, ausgegrenzt. Man hat sie sogar ausgesetzt. Sie durften sich den gesunden Menschen nicht mal nähern. Die Kontakte zu den Gesunden waren für sie verboten. Na, so ein Leben will keiner von uns führen heute, oder? Als Jesus an dieser 10er-Gruppe vorbeiging, hielten sie ihre Hände oder die Stümpfe ihrer Hände vor den Mund und brüllten: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und solche Hilferufe erreichen Gott, erreichen Jesus auch heute. Aus Samarien, aus Palästina, aus Syrien, Somalien, China, aus der ganzen Welt. Da schreien weltweit Menschen, Völker, Minderheiten, Kranke. Wir verhungern, wir werden vernichtet, wir werden gefoltert. Herr, hab Erbarmen mit uns. Die meisten Menschen haben meistens mit sich selbst zu tun. Jesus hatte auch seine eigenen Probleme. Er war nämlich auf dem Weg nach Jerusalem. Weshalb? Er war unterwegs, um zu sterben. Und er wusste, dass in Jerusalem Ende seiner Geschichte sein wird, erstmal. Und er wusste sogar, wie er sterben würde, nämlich qualvoll am Kreuz. Da hätte er auch sagen können, Leute, ich habe bloß mit mir selber zu tun, lass mich doch in Ruhe. Ich habe noch ein paar Wochen zu leben. Kümmert euch um eure Probleme selbst. Aber er hat so nicht reagiert, sondern hier lesen wir, er sah sie an. Er ist aufmerksam geworden. Er schaute sie aufmerksam an. Augenkontakt. Er verschließt nicht seine Augen vor der Not der Menschen. Davon haben wir schon letzten Sonntag gehört und vielleicht hören wir immer wieder. Derjenige, der selber aufs Kreuz geht, er entzieht sich nicht der Not. Denn eben wegen dieser Not der Menschheit ist er auf diese Erde gekommen. Deswegen können auch wir, kannst du mit jedem Problem zu ihm kommen. Und zwar jederzeit, Tag und Nacht. Egal, wer du bist und was du hast. Also als die 10 schrien, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns, fragte er nicht erst jeden Einzelnen nach seinen Motiven, nach der Herkunft, Religion und was auch immer. Und wenn vielleicht du bist hier am Rande der Gemeinde, am Rande der Gesellschaft, irgendwo am Rande in deiner Firma bist oder stehst, wenn du bist hier ohne Gott oder nicht so richtig mit Gott gelebt hast, wenn du dich über ihn sogar lustig gemacht hast, wenn du Jesus sogar beleidigt hast oder es versteckt hast, dass du an ihn irgendwie glaubst, das spielt alles in diesem Moment gar keine Rolle. Wenn du zu Jesus kommst und wenn du ihm deine Not ausbreitest, Jesus sieht dich nämlich an, so wie du bist. Und zwar nicht mit vorwurfsvollen Augen, sondern mit liebevollen, aufmerksamen Augen. Und das ist erstmal festzuhalten hier. Im Psalm 50, Vers 15, das ist die Telefonnummer zu Gott, steht, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. 50, 15, das ist die Rufnummer zu Gott. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und was in der Bibel steht, das ist die Wahrheit. Darauf kannst du dich verlassen. So ist es. Also lass deine Zweifel und Vorurteile einfach beiseite. Sag Jesus, was dich fertig macht, was dich bekümmert. Welche Ängste treiben dich rum? Und dann, wenn du ehrlich bist, wirst du gute Erfahrungen mit ihm machen. Aber du wirst auch eine Erfahrung machen, dass nicht jeder Gebet beantwortet wird, vielleicht wie du es dir das wünschst. Dass du Jesus nicht vorschreiben kannst, wie er das zu erfüllen hat. Die 10 Männer damals haben auch eine Erfahrung machen müssen oder dürfen. Ihr Gebet wurde auf der Stelle gehört. Jesus sieht sie an, er hört sie, er spricht sie an, aber er packt die Sache ganz anders an, als sie sich das gewünscht hätten. Die werden nicht so gleich gesund, sondern er gibt ihnen eine Aufgabe. Geht, zeigt euch den Priestern. Hä? Wir wollen doch gesund werden und er schickt uns zu den Priestern. Was hat das damit zu tun? Aber sie haben es getan. Jesus hat das nicht Nicht mit irgendeinem Zeichen gemacht, nicht gespuckt auf den Boden, das hat er auch einmal gemacht und mit dem Brei hat er einem die Augen beschmiert und konnte wieder sehen. Nein, diesmal hat er gesagt, macht euch auf den Weg. Das soll euch was kosten. Geht auf die frische Luft, so ungefähr. Manchmal verlangt Gott von uns einen Glaubensschritt. Etwas zu tun, woran wir selber nicht kämen. Geht zum Priester, zeigt euch ihnen. Ja, und es war so, wenn eine damals gereinigt wurde aus dem Volk Israel, musste er zu dem Priester gehen, damit sie das bestätigen. Und während sie unterwegs waren, wurden sie gesund. Also in dem Moment, wo sie gezeigt haben, den Priester, waren sie schon gesund. Aber sie mussten vorher was tun. Jetzt hätten die 10 Männer sagen können, Prost, Mahlzeit, Jesus hat uns nicht sofort geheilt, so wie wir es wollten. Er schickt uns bloß zum Onkel Doktor, so ungefähr. Den kannst du vergessen. Das ist der Fehler, den wir oft machen. Nämlich, statt bereit sein und willig das zu tun, was Jesus von uns verlangt, verlangen wir, dass er das macht, was wir wollen. Das machen viele Christen, viele gläubige Menschen, diesen Fehler machen viele. Und wenn das dann nicht so läuft, wie wir uns das ausgedacht haben, winken wir dann ab und sagen, hat eh keinen Zweck, das funktioniert gar nicht mit dem Glauben, mit dem Beten. Wir winken ab und sagen, es ist sinnlos. Ich lasse es lieber. Dann bleiben wir einfach mit unseren Problemen hocken. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann hocken wir dort bis heute. Aber bei den 10 Männern, geschah es, während sie hingingen, dass sie rein wurden. Es geschah. Die Frage ist, wie viel Gutes ist in deinem Leben schon geschehen, das dir so richtig bewusst geworden ist? Manchmal geschieht Gutes in unserem Leben, wir merken das gar nicht. Oder wir nehmen das als selbstverständlich. Wie viel Gutes? Vielleicht nicht genauso, wie du das wolltest, aber es ist viel Gutes geschehen. Und jetzt ist die Frage, haben Begegnungen mit Jesus immer Folgen für Menschen, die Jesus begegnen? Wie geht es weiter? Gehst du, lebst du weiter, als ob nichts passiert wäre, wenn Gott, wenn Jesus dir was Gutes tut, oder bedankst du dich bei Jesus? In unserer Geschichte lesen wir, einer von ihnen aber, eine kehrte aber zurück, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter, ein Ausländer. Das sagte Jesus. Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind die 9? Tja, der Erste, er saß gemütlich in einem Café und trank Kaffee. Er sagte sich, naja, Jesus hat mich geheilt, jetzt kann ich mit meinen Freunden einfach sitzen, bedanken kann ich mich später. Aber später hat er es vergessen. Der Zweite saß vor dem Fernseher. Seit Jahren keine Information, was in der Weltpolitik läuft, er durfte doch nicht da in die Wohnung. Und was für Pornos gerade angesagt sind, erstmal gucken, bedanken kann man sich später. Leider hat er es später vergessen. Der Dritte saß auf dem hohen Ross. Gebete erhören und heilen, dazu ist der liebe Gott schließlich da. Der ist dazu verpflichtet, sozusagen uns zu helfen. Das ist doch selbstverständlich und für Selbstverständlichkeit brauchen wir uns gar nicht zu bedanken. Der Vierte, er wollte gerade losgehen, um sich bei Jesus zu bedanken. Auf einmal rief seine Frau, hey, kannst du mir nicht mal bei den Kindern helfen? Kümmere dich um die. Da ging er, um keinen Ärger mit seiner Frau zu haben und kümmerte sich um seine Kinder und sagte, wie machen Bergklettern, gehen wir auf den Deich. Also keine Zeit zum Danken. Der Fünfte war schon mit einem großen Stück Räucherlachs zu Jesus unterwegs und begegnete unterwegs seinen Kumpels und sie grölten, sag bloß, bist du jetzt fromm geworden? Da kriegte er einen roten Kopf, ging ihnen in die Kneipe und bestellte eine Runde Bier und Räucherlachs war bald nicht mehr da. Der Sechste sagte sich, Jesus sieht doch das Herz an. Da braucht man noch nicht viele Worte zu machen, da brauche ich das gar nicht zu sagen. Er weiß, dass ich dankbar bin. Also machte sein Geschäft auf, er hatte eine Tankstelle, machte Geld, hatte keine Zeit, an Gott zu danken. Für ihn gab es nur ein einziges Thema, tanken. Das Thema danken hatte er vergessen. Tanken statt danken. Und der Siebte sagte, wenn ich mir das so genau überlege, Jesus hat doch überhaupt nichts Besonderes gemacht. Dass ich gerade an diesem Tag gesund geworden bin, bevor ich hier vielleicht ein Stoßgebet losgelassen habe, vielleicht war das ein Zufall und für Zufälle braucht man sich bei Gott nicht zu bedanken. Der Achte, wir sind gleich fertig, ja? Der Achte hatte gerade eine erfolgreiche, schwere Operation überstanden. Davor hatte er vor dieser Operation eine Heidenangst. Da flehte er zu Gott auf Knien, die OP möge gelingen und nun geht es ihm wieder besser, aber er wartet ab, ob die Besserung anhält. Vielleicht ist dem nicht so, dann braucht er sich nicht zu bedanken. Und was war mit der Nummer 9? Das wäre interessant. Er war im Bett. Der war fest entschlossen, sich gleich am nächsten Morgen bei Jesus zu bedanken. Er hatte nur vergessen, den Wecker zu stellen. Er hatte es verschlafen und seitdem nie wieder gewusst, was die Stunde geschlagen hat. So ungefähr. Also, Menschen begegnen Jesus, sie erfahren was Gutes, sie werden sogar gesund, geheilt, gereinigt und das hat keine Folgen. Die leben weiter so, als ob nichts passiert worden wäre. Und ich behaupte das mal so frech, unter uns Christen gibt es ganz viele davon. Also ganz, ganz frech wäre zu sagen, auch unter uns hier in diesem Raum. Was ist passiert? Von diesen 10 sind 9 umgefallen, obwohl sie erstmal an Jesus geglaubt haben, dass er das schaffen kann, sie zu heilen. Sie hatten alle zu ihm gebetet. Sie hatten alle bekommen, worum sie gebeten haben. Sie haben alle ein Wunder erlebt. Aber zu einer Wende, zu einer Bekehrung, kam es bei ihnen nicht. Sie haben an einem Punkt ihres Lebens die Macht der Liebe Jesu, Gottes Macht, erlebt. Aber er ist für sie nicht zum Mittelpunkt ihres Lebens geworden. Ihnen genügte, dass ihre Haut wieder heil war. Unter ihrer Haut, in ihr Herz, ging diese Begegnung mit Jesus jedoch nicht. Und die Begegnung mit Jesus hat sie nicht verändert. Und das finde ich so schade. Bei allen von uns. Denn wir erleben immer wieder Begegnungen. Und wir können uns immer mehr verändern zu Jesus hin. Und wenn wir das verpennen, verpassen, dann passiert das einfach nicht. Wie oft haben mir schon Menschen erzählt, in irgendeiner schwierigen Situation, die Gott ihnen geholfen hat, wie wir heute hier gerade unsere Hände gestreckt haben, aufgestanden sind. Tja, das war's dann. Das hatte keine Folgen. Manche sind dadurch auch nicht zu Christen geworden, obwohl sie vorher fest entschlossen waren, wenn mir Gott hilft, wenn Jesus mich heilt, dann werde ich Christ, dann opfere ich ihm mein ganzes Leben. Und Pusteblume, meine Lieben, diese 9 Männer sind für uns ein Beweis dafür. Wir können auch Frauen darunter sehen, ja? Dass man Gott erleben und trotzdem ohne ihn leben kann. Wie oft wird gesagt, ich würde schon an Gott glauben, wenn ich ein Wunder erleben würde. Die 9 sind für uns ein Beweis dafür. Wer Wunder erlebt, glaubt deswegen noch lange nicht an Gott. Wir haben alle Wunder erlebt, auch große Wunder. Mauerfall, Veränderungen in Osteuropa oder wo auch immer. Wir haben Wunder erlebt in unserem Land, in unserem Leben, in unserer Familie. Ja, aber Deutschland ist sich einig. Mault und meckert über alles, obwohl wir alles haben. Das Einzige, was wir nicht haben, ist die Dankbarkeit. Beziehungsweise, um das nicht so absolut zu sagen, zu wenig Dankbarkeit. Und ich würde mir und uns wünschen, dass Gott uns diese Dankbarkeit schenkt. Dafür, dass er uns heilt, dass er uns reinigt. Was war Jesus aber Hauptanliegen, warum er das gemacht hat? Denn er hat zum Schluss gesagt, dein Glaube hat dich heilt? Gerettet. Genau. Viele Christen, die ihren Ausleben, werden von der Gesellschaft ausgeschlossen. Die werden gemieden. Man will mit ihnen nichts zu tun haben. Sie werden behandelt wie Aussätzige, manchmal. Man belächelt sie. Man findet sie extrem. Und wenn sie beobachten, dass dieser Glaube ihr Leben verändert, meinen viele, das ist mir zu übertrieben, dass ich jetzt da so in die Kirche laufen sollte. Ich gehe nicht zu einer Sekte. Die sind so komisch. Ja? In unserer Gemeinde, in unseren Gottesdiensten und in verschiedenen Veranstaltungen kommen ganz viele Menschen. Nicht nur Christen. Wir haben eine bunt gewürfelte Gesellschaft hier bei uns. Alte und Junge, Christen und Suchende. Sie kommen alle in unsere Gottesdienste, weil sie in der Wüste unserer Wohlstandsgesellschaft etwas suchen. Weil ihnen etwas fehlt. Sie wollen zum Beispiel ein tröstendes, ein aufmunterndes Wort hören. Viele bekommen auch wieder Mut. Wodurch? Vielleicht durch unsere flotten Lieder. Vielleicht durch die kreativen Beiträge, die wir haben. Lebensberichte, was man so mit Gott erlebt hat. Glaubensberichte. Ob das durch die Predigt geschieht und durch die ganze Atmosphäre der Gottesdienste, die umgebetet sind, kann ich so nicht sagen. Aber in unseren Gottesdiensten werden viele Menschen aufgerichtet. Manche wurden hier geheilt. Von ihrer Krankheit oder von ihrer Resignation, von ihrer Feigheit, von ihrer Angst, von der Fernsucht, von Materialismus, von was auch immer. Wir haben hier immer wieder erlebt, dass das Wort Jesu stimmt, die Wahrheit wird dich frei machen. Und wir erleben hier immer wieder so Augenblicke der Freiheit. Menschen bekommen neue Hoffnung. Ja, und wir haben hier alle unseren Spaß, auch in unseren Gottesdiensten. Wir können herzhaft lachen. Und liebevoll uns anschauen. Wir können auch richtig glücklich sein. Das ist alles wichtig. Das gehört alles dazu. In all diesen Jahren, nehmen wir die letzten 15 Jahre, wurde hier nicht gepredigt, gesungen, erzählt. Nur deshalb, damit wir Spaß haben. Das war auch ein Nebeneffekt des Ganzen. Aber all das, die Predigten, die Lieder, die Beiträge, all das waren Zeugnisse des Glaubens. Auch die ganze Atmosphäre. Denn unser Hauptziel hier, in dieser Gemeinde, in unseren Kleingruppen, ist, dass wir eine Brunne des Lebens, ein Brunnen des Lebens in der Wüste sind, wo es frisches Wasser gibt. Dass Menschen hier, das ist unser Hauptziel, zu Jesus kommen und dass sie seine Jünger werden und als solche dann auch reifen und dankbar und fröhlich ihr Leben weiterleben können. Auch mit Schwierigkeiten, aber mit einer anderen Einstellung. Weil ohne Jesus das Leben sinnlos und die Ewigkeit trostlos wäre. Deshalb wird unser Ziel immer bleiben, Menschen zu Jesus, zu der Nachfolge zu führen. Und mein Ziel heute ist, dich dazu zu ermutigen, dass du dich zu Gott bekehrst. Dass du dich bekehrst vielleicht neu zu Dankbarkeit, zu einer Freude aus dem Glauben, zu einer Zuversicht, die Gott dir geben möchte. Wir wollen hier Menschen retten. Wir wollen dass Menschen hier verändert werden. Wir wollen also mehr. Und Gott will auch mehr. Er will uns alle retten und glücklich machen. Retten vor der Hölle, in die wir kommen würden, wenn wir ohne Gott gelebt hätten. Retten vor der Verdammnis, die wir uns alle verdient hätten wegen unserer Sünde. retten vor dem ewigen Tod, der uns da bevorsteht, wenn wir nicht zu Jesus kommen. Ein Wunder haben damals 10 Menschen erlebt. Gesund geworden sind alle 10. Aber gerettet worden ist nur einer. Und das ist das Traurige an dieser Geschichte. Das war der, der sich bedankt hat. Das war der, der umgekehrt ist. Und umkehren heißt in der Bibel, sich zu Jesus zu kommen. Seine eigene Denkweise verändern. Auf Gott hin und Gott die Ehre geben. Jesus sagt hier in diesem Text, ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Der Einzige, der das gemacht hat, wurde gerettet. Steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Rettung, das ist es. Darum geht es Jesus. Um ewige Rettung und Veränderung unseres Lebens. Wir kommen jetzt zum Schluss. Worauf hat Gott Recht? Das klang schon die ganze Zeit ein bisschen an. Ich habe das schon vorher gelesen aus dem Psalm. So, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Hier steht, sollst. Als Folge dessen, was Gott an uns getan hat. Gott hat Recht auf unsere Dankbarkeit. Das hört sich gut an, oder? Gott hat Recht auf unsere Dankbarkeit. Vielleicht sagen wir das alle zusammen. Gott hat Recht auf unsere Dankbarkeit. Und wenn du nie aus einer besonderen Klemme oder Krankheit gerettet worden bist, wenn bis jetzt dein Leben nur gesund und erfolgreich verlaufen ist, da hast du noch viel mehr Grund dazu, um Gott zu danken. Nicht nur die geheilt wurden, haben Grund zu danken. Und vergiss nicht, bitte eins nicht. Die 10 Aussätzigen waren am Schluss irgendwie alle gesund und glücklich. Es sah so aus, als wäre alles in Butter und alle Fragen gelöst. Aber 9 haben die Frage nach dem Leben hier übersehen. Die Frage nach ihrer Rettung. Sie haben nicht kapiert, dass selbst der größte Wohlstand und Überfluss die Frage nach der Rettung nicht überflüssig macht. So meint Jesus auch die Frage, wo sind die 9? Die Antwort, sie sind zwar mit heiler Haut davongekommen, aber sie sind verloren. Trotz heiler Haut, trotz Gesundheit, trotz Familienglück, trotz prallvollem Bankkonto, super Job, blühende Firma, trotz ihrer humanistischen Gesinnung. Meine Lieben, wo sind die vielen, die hier in diesen Gottesdiensten, in den vergangenen, sage ich, naja, das wäre vielleicht zu viel verlangt, wenn sie noch da wären. Aber wo sind diejenigen, die in den letzten Jahren was von Gott empfangen haben, etwas Gutes, und sie nicht bedankt haben? Wo sind diejenigen, denen Gott vieles geschenkt hat, die Gott aber keine Ehre gegeben haben, die beschenkt fortgegangen sind, ohne zu Jesus umzukehren, ohne sich zu ihm zu bekehren? Wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die vielen sind. Wo sind sie geblieben? Sie sind im Zustand ihrer Verlorenheit geblieben. Oder in der Kälte ihrer Herzen. Könnte es sein, dass heute Morgen unter uns welche sind, die ihre Undankbarkeit entdeckt haben? Könnte es sein, dass heute unter uns welche sind, die ihre Verlorenheit noch nie erkannt haben? Dann wünsche ich ihnen die tiefe Erkenntnis, Sehnsucht nach der Rettung. Denn ohne Bekehrung, ohne Umkehr zu Gott bleibst du in Ewigkeit verloren. Bleibst du ein Aussätziger. Ausgeschlossen aus dem Reich Gottes. Und davon will uns Jesus retten. Hast du deine Verlorenheit noch nie erkannt? Dann wäre die Zeit dafür, die Möglichkeit. Willst du als Aussätziger weiterleben in dieser Welt? Egal, was du getan hast, egal wie schwer deine Sünden sind, egal was du verbockt hast, wie groß dein Aussatz ist, Jesus hat dich nicht vergessen. Er schaut dich an. Er breitet seine Arme aus und sagt, komm zu mir, lass dich retten. Komm zu mir, lass dich lieben. Lass aus dir das Beste herausleben, was ich in dich hineingelegt hat, als du geschaffen worden bist. Jesus liebt dich. Er steht und wartet auf dich. Komm zu Jesus. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du so ein großartiger Gott bist. Und wir danken dir, dass du deine Güte und deine Liebe in Jesus Christus uns allen so gezeigt hast. Du schaust uns an, jede Zeit, liebevoll. Herr, ich bitte dich darum, geh bitte jetzt durch die Reihen und berühre jede und jeden von uns. Schau jedem in die Augen. Lass deine Liebe spüren. Und wenn du dort Reste von Undankbarkeit siehst, dann hole das aus denen heraus, die das benötigen. Und wenn du siehst, dass einer in seiner Verlorenheit irgendwie noch schlummert, dann wecke ihn oder sie und ziehe zu dir. Dann gib auch die Bereitschaft dazu. Ich bitte dich, dass du Wunder tust heute noch, aber dass die Wunder nicht ohne Folgen bleiben. Danke dafür, dass du uns noch Zeit dafür gibst. Dass du die Chance gibst, wieder zu dir umzukehren, mit dir zu leben, voll Hingabe und Freude. Und mit einem großen Spaß, dein Kind zu sein und Teil einer Familie zu sein, von denen, die an dich glauben. Amen.